Heute möchte ich in meiner Predigt aber einen anderen Akzent setzen, wo es eine ähnliche Situation gibt. Die Jünger von Jesus hatten auch so ein True-Story-Ding, so ein Projekt. Und dann gucken wir mal, wie Jesus darauf reagiert. Ich lese Teile aus Lukas 10. Die 72 Jünger kehrten zurück und berichteten voller Freude: Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Jesus sagte zu ihnen: Ich habe euch die Vollmacht gegeben, die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Aber freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Wie gesagt, wir haben hier eine ähnliche Situation. Ja, Jesus hatte diese 72 Männer und Frauen auf den Weg geschickt und hat gesagt: Erzählt von Gott und heilt die Kranken und treibt böse Geister aus. Und sie haben das gemacht. Böse Geister austreiben, das ist so eine Geschichte, ne? Will ich kurz was zu sagen? Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Das könnten dämonische, teuflische Mächte sein. Andere deuten das eher neuzeitlich und sagen, na, das können auch psychische Störungen sein, Blockaden, Süchte, die Menschen haben. Auf jeden Fall gibt es bis heute Dinge, die Menschen blockieren, die Menschen lähmen. Und die Erfahrung war, wenn Menschen Jesus von Nazareth begegnen, dann brechen diese Blockaden weg. Dann verlieren diese Mächte an Gewalt. Jesus selbst hat das ständig getan, also er hat gelehrt, er hat geheilt und er hat diese bösen Mächte vertrieben. Und jetzt setzt er seine 72 Jüngerinnen und Jünger frei, macht das genauso und sie machen es und es funktioniert. Und sie kommen zurück und sagen: Jesus, true story, dieses Projekt hat geklappt, wir sind wirklich erfolgreich gewesen. Und jetzt wird es ein bisschen komisch, weil Jesus zurückhaltend ist. Jesus sagt jetzt nicht: Yes, ja, super, machen wir einen Dankgottesdienst, toll. Jesus freut sich darüber, aber Jesus ist zurückhaltend und lenkt den Fokus auf etwas anderes. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Warum? Warum ist Jesus so zurückhaltend? Jesus, ich kann mir Folgendes vorstellen. Folgender Gedanke: Die Frage ist ja, welche Freude in unserem Leben trägt? Was ist wirklich Grund zur Freude? Was hält Stand, auch in den Krisen? Wir haben ja hier vorne ein wunderschönes Dorn, einen Dornenstrauch. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Der passt zur Passionszeit. Aber in diesen Dornen sind Luftballons. Und das Besondere ist, trotz der Dornen platzen diese Luftballons nicht. Und das ist die große Frage: Was hält Stand in unseren Dornenzeiten, in unseren Krisen, dann, wenn es nicht rund läuft? Denn das ist doch die Situation. Es gelingt nicht alles. Es gelingt nicht alles in einer Gemeinde und es gelingt auch nicht alles in unserem persönlichen Leben. Schauen wir auf unsere Gemeindearbeit. Nicht alle Projekte, die wir durchführen, funktionieren. Nicht alle Gruppen, die wir gründen, bestehen weiter. Ja, oder es gibt Arbeitsbereiche, da brauchen wir Mitarbeitende und haben sie nicht. Vielleicht kennt ihr das aus der Christuskirche auch. Wir kennen die Erfahrung, dass nicht alles funktioniert, dass manches recht dornig ist. Und das gibt es im persönlichen Leben doch auch. Auch in unserem persönlichen Leben läuft doch nicht alles rund. Menschen erleben Krisen, Menschen bekommen Probleme und Menschen zweifeln an Gott und wissen nicht, wie sie damit klarkommen. Und der Fokus von Jesus ist: Was sind die Luftballons in eurem Leben, die nicht platzen, auch wenn es dornig ist? Und da ist Jesus kritisch, wenn wir unser Glück und unsere Freude zu sehr an Erfolg von Erfolg oder Glück oder Misserfolg abhängig machen. Das ist fragil, das ist schwierig. Jesus schaut tiefer. Was sind die Dinge, die tragen, die beständig sind, die nicht wanken können? Und da sagt er: Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Was das bedeutet, möchte ich kurz erläutern. Das ist ja ein Bild. Eure Namen sind im Himmel geschrieben. Das Wort Himmel ist einfach ein Synonym für Gott an dieser Stelle. Und Jesus will damit sagen: Hey, du, der du das heute Morgen liest, du entspringst dem Herzen Gottes. Du hast dein Zuhause in Gott. Ja, du kommst aus seinem Herzen. Er hat dich hineingeliebt in diese Welt. Er ist dein Ursprung. Und das darf uns berühren. Das gibt unserem Leben eine Würde, die uns keiner mehr nehmen kann, wenn wir wissen, wir kommen von Gott her. Wir sind seinem Herzen entsprungen. Wir sind kein Zufallsprodukt. Das gibt deinem Leben Würde. Und Jesus meint damit auch, Gott ist auch unser letztes Zuhause. Gott ist der Ort, wo wir hingehören. Und ihr wisst, wie das ist, wenn man zu Hause ist. Zu Hause kann man sein, wie man ist. Ja, da muss man nichts vorspielen. Zu Hause kann man vertraut sein. Da ist man gerne, in der Regel. Natürlich gibt es auch andere Erfahrungen. Aber meistens kann man sich bergen in seinem Zuhause. Gott ist dein Zuhause für Zeit und Ewigkeit. Das gilt schon hier. Und Jesus hat dann auch für die Ewigkeit gesagt, ich gehe zum Vater und bereite Wohnungen vor für euch. Und dann komme ich und hole euch und ihr dürft bei mir sein. Dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind, das bedeutet, wir gehören zu Jesus Christus. Und das kann uns durch nichts und durch niemanden madig gemacht werden. Das kann durch nichts und niemanden erschüttert werden. Du gehörst zu Jesus, du darfst bei Jesus sein für Zeit und Ewigkeit. Was das für heute bedeutet, für unser Leben, noch kurz anhand von 3 Punkten. Bei Jesus lerne ich Hoffnung. Hoffnung ist so wichtig. Ja, Hoffnung macht uns stark. Hoffnung gibt uns Kraft für die Zukunft. Hoffnung gibt uns auch Durchhaltevermögen in unseren Krisen. Es ist ein Riesenunterschied, ob Menschen mit Hoffnung durchs Leben gehen oder ohne Hoffnung. Klar ist aber auch, Hoffnung kann man sich nicht einreden. Ja, man braucht Impulse von außen, die uns hoffnungsvoll machen. Wir können uns nicht selbst anstacheln zur Hoffnung, sondern es braucht Gründe. Gibt es gute Gründe, um hoffnungsvoll zu sein? Und diese Gründe haben wir als Christen. Das Neue Testament bezeugt uns, und das feiern wir in 2 Wochen wieder, dass Jesus Christus lebt, dass er auferstanden ist. Und er hat gesagt, ich bin das A und das O. Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich lebe. Und weil Jesus Christus lebt und weil unser Leben in seiner Hand ist, darum gibt es auch für uns, für Teens und für Menschen in der Lebensmitte und für richtig alte und hochbetagte Menschen, es gibt Hoffnung, weil Jesus lebt, weil er auferstanden ist. Bei Jesus lerne ich Hoffnung. Der zweite Gedanke, konkrete Gedanke, bei Jesus erfahre ich bedingungslose Liebe. Gott liebt dich, ja, das ist ja unsere Grundmessage, wahrscheinlich in beiden Gemeinden, vermutlich, hoffentlich in Kirchen überhaupt. Die Frage, die Herausforderung ist nur, wo und wie erfahren Menschen eigentlich die Liebe Gottes? Schauen wir uns mal Liebe überhaupt an. Wie funktioniert Liebe bei euch? Was ist eigentlich Liebe? Liebe will sich immer ausdrücken. Liebe will immer bei dem geliebten Menschen ankommen. Und Liebe wird Wirklichkeit nur dann, wenn wir sie erleben, wenn wir sie spüren, wenn wir sie erfahren. Wie ist das in deinen Liebesbeziehungen? Zu deiner Partnerin, zu deinem Kind, zu deinem Freund, zu den Menschen, die du liebst und die dich lieben. Welche Sprache funktioniert da? Auf was bist du ansprechbar? Ist es Zärtlichkeit? Ist es Interesse? Ist es ein Lächeln? Ist es Zugewandtheit? Wir brauchen auf jeden Fall das Gefühl, wir brauchen Signale, dieser Mensch liebt mich, sonst funktioniert Liebe nicht. Liebe will gehört werden, mit dem Herzen gespürt werden, erfahrbar sein. Und die Frage ist, wie kann man die Liebe Gottes erfahren? Das ist nicht so einfach, wie wenn ich meinen Freund umarme, die Hand auf die Schulter lege und ihm Mut mache. Ja? Ein Blickkontakt zu Gott ist nicht einfach so möglich. Eine Begegnung mit Gott, man kann auch nicht einfach sagen, so wie wir das in unseren Gemeinden hier oft tun, ja, musst du in der Bibel lesen und beten. Finde ich auch gut, in der Bibel lesen und zu beten. Aber es ist kein Automatismus. Es ist nicht verfügbar, dass wir dann Gottes Liebe spüren, dass wir sie dann erleben und erfahren. Und das ist für viele eine Herausforderung. Ich glaube immer noch, dass die Begegnung mit der Bibel und nicht umsonst haben wir an jedem Abend bei True Story True Stories gehört, Geschichten, Jesus-Geschichten und sind mit den Teens über Jesus-Geschichten ins Gespräch gekommen, weil wir glauben, dort hört man und spürt man, dass wir gemeint sind von Gott, dass wir geliebt sind, auch im Gebet. Die Liebe Gottes kann man auch erfahren, wenn man auf sein Leben zurückblickt. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, mit den Höhen und den Tiefen, mit dem, was super lief und mit den Brüchen, dann kann ich nur dankbar sein und sagen, ja, da steckt ein Gott drin, hinter der mich wirklich liebt. So geht es vielen Menschen. Aber auch das gelingt nicht immer und unkompliziert. Jesus hat einen Weg formuliert, woran man die Liebe Gottes erkennen soll, nämlich an der christlichen Gemeinschaft. Jesus sagt im Johannesevangelium, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist meine Frage an euch, an die Leute vom Martin-Luther-Haus und die Leute von der Christuskirche. Ist Liebe die Grundkultur unserer Gemeinde? Wenn Leute unsere Gemeinde kennenlernen, neue Menschen, was spüren die? Was ist die Grundatmosphäre? Geht es um Liebe und Barmherzigkeit? Geht es um Recht haben wollen? Geht es um autoritäre Persönlichkeiten? Geht es um Macht? Ich finde, eine Kultur der Liebe ist wichtiger und besser als die attraktivsten Konzepte und die tollsten Veranstaltungen. Und das ist eine Herausforderung, Kultur der Liebe zu prägen. Immer wieder neu. Denn in der Liebe untereinander, da entdecken Menschen eben auch die Liebe Gottes. Und das Dritte schließlich noch, bei Jesus werde ich satt. Ich schließe den Bogen zur letzten Woche. Wir haben ja letzte Woche über die Speisung der 5000 aus Johannes 5 nachgedacht und ich wusste es nicht, aber ich glaube am zweiten oder dritten Abend war genau diese Geschichte bei True Story Thema. Allerdings in der Lukas-Variante und da sind mir sofort die Unterschiede aufgefallen. Ne? Aber die Botschaft letzten Sonntag und letztlich auch bei Lukas ist ja, Jesus ist das Brot des Lebens. Jesus macht Menschen satt. In Jesus haben Menschen Fülle. Und auch hier ist es so, das glaube ich und das glauben wir und das verkündigen wir, dass wir in Jesus die Fülle haben und dass man bei Jesus satt werden kann, aber es gibt doch auch die Erfahrung, dass Menschen, auch wenn sie Christen sind, trotzdem Sehnsucht haben. Sehnsucht, die nicht einfach gestillt wird durch den Glauben, die nicht einfach weg ist. Das wäre doch Schwärmerei zu glauben, ja, ich bin Christ und alle Sehnsüchte sind weg, aller Hunger nach Leben. Die Sehnsucht nach Beziehungen, wenn man einsam ist. Oder die Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Erotik, wenn es in der Partnerschaft überhaupt nicht vorkommt. Oder die Sehnsucht nach Kontakt zu den Kindern oder zu den Eltern, die aber keinen Kontakt wollen. Oder die Sehnsucht nach Mut für die Zukunft, wenn man einfach nur Angst hat vor dem, was kommt. Auch Christen kennen doch Sehnsucht, die nicht einfach dadurch aufgehoben wird, indem wir beten und an Jesus Christus glauben. Das gehört auch dazu. Nicht jeder Christ ist sehnsuchtslos. Aber Christen machen dann eben die Erfahrung, dass sie in der Begegnung mit Jesus satt werden, dass diese Sehnsüchte nicht in die Verzweiflung treiben müssten, dass diese Sehnsüchte nicht zur Sucht werden müssen, sondern dass Menschen merken, ja, dieses oder jenes wird mir nicht geschenkt. Dieses oder jenes fehlt mir. Aber ich habe in Jesus anderes, was eine große, große Qualität ist und Jesus hilft mir auch, mit meinen Sehnsüchten umzugehen. Das ist dann auch ein Sattwerden im christlichen Sinne. Ich komme zum Schluss. Heute ist Feiern angesagt. Wir feiern unsere Teens. Wir feiern True Story. Eine tolle Woche liegt hinter uns. Wir sind dankbar dafür. Und auch das Miteinander von Christuskirche und Martin-Luther-Haus fand ich wieder so stark. Wir können nicht nur Sommerkirche, sondern wir können auch True Story. Und wer weiß, welche Projekte wir vielleicht noch miteinander angehen. Das war wirklich auch schön, dieses Miteinander. Aber zu dieser Freude zusätzlich möchte Jesus den Blick schärfen auf die Ballons, die in den Dornen sind und nicht kaputt gehen. Das Glück und die Erfüllung und die Freude, die durch die Dornen des Lebens nicht zerstört werden können. Und das ist die Botschaft, hey, dein Name ist im Himmel geschrieben. Du bist von Gott gewollt und geliebt und das von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das kann durch niemand und nichts in Frage gestellt werden. Amen.